Stellt euch mal vor, ihr müsstet nie wieder arbeiten. Für eure Grundbedürfnisse wäre gesorgt. Ihr könntet also frei entscheiden, was ihr mit eurer Zeit anfangt. Wie würde das aussehen? Rumliegen und in den Tag hineinleben? Oder würdet ihr eure Zeit aktiv gestalten?
In dieser Folge von Selbstvergewisserung im Dialog diskutieren wir über die Auswirkungen des bedingungslosen Grundeinkommens. Wie würden die Menschen damit umgehen? Was macht das mit einer Gesellschaft? Und kann das eine Volkswirtschaft überhaupt verkraften?
Aber wie steht ihr dazu? Wäre ein Grundeinkommen der Weg in ein selbstbestimmtes Leben oder ein Freifahrtschein für die soziale Hängematte? Hört unbedingt mal rein und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Macht's gut und bis gleich.
Selbstvergewisserung im Dialog, der Podcast.
Ein ganz herzliches Willkommen an alle, die zu unserer 50. Folge eingeschaltet haben. Mir gegenüber wieder der Marian.
Moin, Kevin.
In den letzten Wochen haben sich so ein bisschen die negativen Schlagzeilen die Klinke in die Hand gedrückt, weshalb ich in dieser Folge mit dir über etwas Erfreuliches sprechen möchte, vor allem bei so einem runden Jubiläum. Und in unserer ersten regulären Folge hatten wir bereits über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Und da möchte ich mit dir das heute nochmal aufnehmen und gucken, wie hat sich in der Zeit unsere Einstellung dazu vielleicht geändert oder verfestigt. Wie stehst du zu dem Thema?
Ja, ich stehe weiterhin eher negativ zu diesem Thema, dass ich es für eine Utopie halte, die sich niemals wirklich wird umsetzen können, weil einfach die Nachteile ganz klar überwiegen. Die können wir die haben wir in der ersten Folge so besprochen. Meine Meinung ist da relativ gleich geblieben. Es verringert Produktivität. Ja, es sind enorme Kosten im Staat, die Milliarden, Billionen, die da umgesetzt werden müssen. Und ich glaube, hast du dich weiterhin bei deiner eher positiven Meinung gehalten oder wie siehst du es jetzt? Hast du dich da verändert?
Also ich habe meine Meinung so ein bisschen aufgesplittet, beziehungsweise die Herangehensweise in die Ego-Perspektive und einmal so die Gesamtperspektive oder Vogelperspektive genannt. Weil nur wenn man selber davon überzeugt ist, heißt das ja nicht, dass das auch für alle anderen funktioniert. Das ist halt so dieses Problem, wenn man eine nicht repräsentative Stichprobe nimmt, um auf die Gesamtheit zu zielen. Und ich bin nach wie vor eher pro. Es gibt nach wie vor so Probleme, wo ich noch nicht eine abschließende Antwort drauf habe. Aber um das nochmal kurz zusammenzufassen, das BGE, die Grundidee, die Reinkultur, das ist ja, dass jeder Mensch ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommt vom Staat. Also wirklich ohne jegliche Bedingung.
Genau, die Frage ist halt, wie hoch das ist. Und da wird gesprochen von 1.200 Euro, 1.500 Euro, dass das natürlich noch so nicht ungefähr final steht. Aber das Prinzip ist eben, dass man eine Summe bekommt, die ungefähr in der Höhe sich befindet. Und jeder Mensch bekommt das eben. Und die Definition bedingungslos sagt ja eben, dass es ab der Geburt theoretisch ist. Also jeder deutsche Staatsbürger, dass man es bekommt, unabhängig von Alter, unabhängig von Geschlecht, von Größe, von Beruf.
Und da kommen wir eigentlich schon zum ersten Problem. Ja. Du hattest gerade gesagt, jeder deutsche Staatsbürger. Was ist denn mit den Leuten, die ein Arbeitsvisum haben? Und da haben wir schon mal so ein Problem. Da kommen wir dann aber nachher nochmal zu. Ich halte diese Reinkultur für eine Illusion, weil sowas Komplexes wie ein ganzes Wirtschaftssystem auf so einen einzelnen Satz zu reduzieren, solche Faustformeln funktionieren einfach nicht. Das kann man vielleicht für den Alltag nehmen, aber nicht für so große Wirtschaftssysteme. Aber es ist eine gute Ausgangsposition, um von da aus ein tragfähiges Konzept zu entwickeln. Und ich bin jetzt so bei der Idee, und da bin ich mal gespannt, was du davon hältst, dass es eine Art relatives BGE gibt. Bedeutet, dass, um gewisse Anreize zu setzen, dass es sich danach richtet, hat derjenige einen Schulabschluss, eine Berufsausbildung oder einen Studienabschluss? Nutzt er das BGE, um beispielsweise sich im Sozialbereich zu engagieren oder Kunst und Kultur oder Sport, beispielsweise vielleicht geflüchteten Kindern Deutsch beibringen oder allgemein Kindern das Lesen beibringen, solche Sachen halt. Dass das alles angerechnet wird und dadurch sich das BGE erhöht. Und dass jemand wirklich nur den Grundsatz bekommt, der nichts von all dem macht. Und dass man dann auch natürlich noch anrechnet, ist es ein Single-Haushalt oder eine Lebensgemeinschaft, sind Kinder dabei oder nicht. Solche Punkte. Dann vielleicht auch noch das Alter. Ansatz. Und den letzten Punkt vielleicht noch, hat derjenige vielleicht körperliche oder geistige Herausforderungen, so dass der nicht ganz gleichgestellt ist und dass man das durch Geld kompensiert. Das ist eine relative Angehensweise. Die ist bei mir recht neu. Das hat sich ein bisschen verändert zum letzten Mal.
Aber eine relative Herangehensweise ist ja das, was wir jetzt haben, theoretisch. Dass jemand, der gesund ist, der arbeiten kann, dass der verhältnismäßig wenig Leistung vom Staat bekommt, weil eben die Notwendigkeit nicht gegeben ist. Und jemand, der körperlich behindert ist oder geistig behindert ist oder anderweitige Herausforderungen hat und nicht arbeiten kann, ne, gesundheitlich, dass der natürlich andere Leistungen vom Staat bekommt, die er eben braucht. Eben diese relative Perspektive. Ne? Jemand, der es nicht gebraucht, bekommt es nicht. Jemand, der es gebraucht, bekommt es eben. Und das bedingungslose Grundeinkommen sagt ja eben, alle Menschen werden gleich gemacht, was ja auf jeden Fall eine falsche Perspektive ist. Und jeder bekommt es, ob du nun Millionär bist oder ob du Bürgergeldempfänger bist. Jeder bekommt es. Und ein gutes Argument, was ich auf jeden Fall, ne, neutral wie ich bin, anerkenne, ist, dass es ja eine wahnsinnige Vereinfachung ist der Bürokratie, weil eben diese ganzen kleinen Kleckerleistungen wegfallen, ob groß oder ob klein.
Das stimmt.
Man braucht die Menschen nicht mehr, die das berechnen, prüfen, die ganzen Eingänge haben von Papier und dass diese ganze Prüfung und Auszahlen, die ganze Bürokratie, die fällt weg, indem jeder Mensch das bekommt. Und deswegen halte ich das natürlich, den Punkt finde ich gut, und der müsste halt irgendwie beibehalten werden, dass wir einen großen Bürokratieabbau haben, in dem die Sozialleistungen vereinfacht werden. Aber wenn etwas vereinfacht wird, dann heißt es auch, dass viel Betrug gemacht wird im Sinne von, ja, da wird ja nicht so eng geprüft, da bekomme ich das, obwohl ich es nicht wirklich brauche. Also Bürokratieabbau spricht auch immer daraus oder äußert sich darin, dass eben viele Menschen dadurch, dass es nicht geprüft wird, es nicht unbedingt brauchen, obwohl sie es bekommen.
So, das ist dank der Systeme, die jetzt alle digital natürlich immer mehr ineinander greifen, ist so eine Überprüfung natürlich auch mit KI denkbar, dass wo da vielleicht Auffälligkeiten sind, dass dann ein Mensch eingreift, aber dass halt eine KI alle 84 Millionen Menschen sind wir ungefähr in Deutschland mittlerweile, so überprüft, und da, wo Unregelmäßigkeiten sind, dass man da mal nachguckt, das wäre eine Idee. Und das mit der Bürokratie, das ist ja wirklich, wir haben, glaube ich, über 150 Sozialleistungen insgesamt, wenn man alles wirklich auseinanderdröselt. Das könnte man halt zusammenstauchen und die ganzen Prozesse, die dahinter stehen, das könnte man auch zusammenfassen, damit spart man Geld. Und was man auch nicht so auf dem Schirm hat, ist die Kosten für Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte, falls jemand da Straftaten begangen hat in dem Bereich, also Betrug, dann das würde halt auch alles wegfallen, weil man hat dann diesen Satz, den bekommt man, und den muss man nicht weiter bewilligen, weil das ist auch nochmal so ein Punkt, wer Bürgergeld erhält, muss einmal im Jahr einen Weiterbewilligungsantrag stellen, das würde auch wegfallen. Also es ist ein extremer Wust, der da gestrichen werden könnte, und wenn wir uns mal unser jetziges System angucken mit dem Bürgergeld, so weit sind wir eigentlich vom BGE nicht entfernt, weil ich hatte mir mal die Unterschiede angeguckt, die es noch gibt, sind die Sanktionen und die Tatsache, dass es nicht jeder bekommt. Das sind so diese Hauptunterschiede.
Ja, und dass es eben nicht eine große Zahlung ist, sondern viele kleine Zahlungen, die man beanspruchen muss, damit man sie bekommt, was dann eben wieder eine Hürde ist. Für viele, gerade ältere Menschen, hört man immer wieder, dass die ihre Leistungen, die sie bekommen würden, eben nicht beantragen, weil sie so eine hohe Ehre oder so eine hohe Ansicht von sich selber haben, dass sie sagen, ich habe 40 Jahre, 45 Jahre lang gearbeitet, vielleicht nicht den großen Lohn verdient, aber ich habe eben wichtige Arbeiten in der Gesellschaft verrichtet, und jetzt gehe ich ganz sicher nicht mit 60, 65, 70 zum Amt und klage mich quasi ein und sage, hier, das ist mein Antrag, ich möchte gerne XY beantragen. Das ist eben ein großes Vorteil vom BGE, dass man es automatisch bekommt. Und gerade Altersarmut betrifft halt sehr, sehr häufig Frauen, dass sie sich dann teilweise schämen und nicht zum Amt gehen wollen und nicht Dinge beantragen wollen, weil sie sich teilweise schämen. Und denen wird es automatisch gegeben. So, und das ist eine großartige Sache. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ein wichtiger Punkt ist eben auch, wenn man darüber spricht, über das BGE, dass man erwähnt, warum es das überhaupt gibt, warum es diese Diskussion immer mehr gibt. Und die Notwendigkeit ist halt gegeben oder vorhanden, dadurch, dass halt immer weniger Arbeit vorhanden ist. Ne? Wir haben Automatisierung, wir haben Digitalisierung, die Arbeit zum Großteil überflüssig macht. Und Menschen werden dann durch das BGE vor diesem Arbeitsmangel, der sich eben sehr, sehr sicher realisieren wird, werden sie vor diesem Arbeitsmangel abgesichert, ne? Und das stärkt so ein bisschen diesen Zusammenhalt, der sich dann dadurch ergibt. Die Menschen verlieren ihre Arbeit, ne? die Jobs fallen weg.
Da muss ich kurz eingreifen, weil ganz so stimmt das nicht. Arbeitsplätze entstehen oder verfallen, wenn die Nachfrage... Jetzt
kommst du wieder mit dem Argument, dass sie vielleicht entstehen durch KI oder durch Automatisierung, Digitalisierung. Nein.
Nur kurz zu der Entstehung von Arbeitsplätzen. Die entstehen ja, wenn Nachfrage von Arbeitskraft besteht. Sowas wie KI zum Beispiel, dadurch steigert sich die Produktivität. Und dadurch werden Jobs nicht vernichtet, sondern verschoben. Das Problem, was daraus aber entwirkt, weil das ist nur so eine Theorie. Das ist schön in der Theorie, aber in der Praxis ist es so, die Menschen können sich ja ihre Fähigkeiten nicht über Nacht auch anpassen. Also beispielsweise derjenige, der heute den Bus fährt, wird nächstes Jahr nicht derjenige sein, der die KI dazu entwickelt. Und das wird halt häufig in der Theorie nicht betrachtet. Also die Nachfrage nach Arbeitskraft wird voraussichtlich eher steigen. Das Problem ist nur, die Menschen da mitzukriegen.
Es werden ganz, ganz viele Jobs wegfallen, was jetzt halt...
aber neue hinzukommen.
Die Anzahl ist aber deutlich geringer. Also das sagen Studien ganz, ganz klar, dass mehr Jobs wegfallen, deutlich mehr Jobs wegfallen, als neu hinzukommen. Du hast den Busfahrer angesprochen, dazu kommen die Bahnfahrer, dazu kommen Menschen, die, man sagt immer, die Leute, die hinter einem PC sitzen und Dinge eintippen, die andere ihnen sagen, das werden alle Menschen selber machen, gerade wenn sie zum Beispiel Urlaubsbuchungen oder Versicherungen abschließen. Das ist das, was Menschen früher mit jemandem anders gemacht haben und heute machen sie es eben zum Großteil selber vor ihrem eigenen PC. Und das ist alles Digitalisierung, Automatisierung, das wird wegfallen. Und deswegen ist immer so die Diskussion, kommen neue Jobs dazu? Natürlich kommen neue Jobs dazu. Da widerspricht auch niemand. Also niemand hätte irgendwie gedacht, dass es jemanden gibt, der Virtual Reality Brillen designt oder dass es die überhaupt gibt in Zukunft. Aber es ist eben der Punkt, dass, du hast es angesprochen, die Leute, die jetzt dabei sind, die werden dann in 5 bis 10 Jahren arbeitslos werden. Und die dazukommen, die sind jetzt vielleicht 5 oder 10 oder 15 Jahre alt. Deswegen wird das eine sehr, sehr langfristige Entwicklung sein.
Richtig.
Und deswegen brauchen wir eine Übergangsphase für die nächsten 20 Jahre vielleicht. Und da ist eben dieses BGE immer der Punkt. Also das ist auf jeden Fall das Fazit, wo die Wissenschaft sich nahezu einig ist. Es gibt ja nicht die Wissenschaft, aber eine Mehrzahl der Studien in der Wirtschaftswissenschaft, wo gesagt wird, es werden deutlich mehr Jobs wegfallen, als neu dazukommen. Und die neu dazukommen, sind eben die im High-End-Sektor. Also die Leute, die vielleicht einen Doktor in Informatik haben, die wirklich wissen, wo der Hase digital langläuft und die dann neue Dinge entwickeln. Ja, das heißt, die Voraussetzungen sind schon mal klar. Also deswegen braucht man das BGE.
Das Perfide ist ja auch noch, man geht von einer Handelwirtschaft aus. Bedeutet, wenn wir uns jetzt mal eine Handel vorstellen, wir haben an der einen Seite eine hohe Nachfrage, also von Ingenieuren zum Beispiel, und auf der anderen Seite von Leuten, die arbeitslos sind und einfache Jobs in Anführungszeichen hatten. Wo sich gar nicht lohnt, so perfide das jetzt auch klingt, wo es sich nicht lohnt, eine KI für zu entwickeln, weil es so viele Leute gibt, die so verzweifelt sind, nach Jobs zu suchen, dass die die Preise, also den Lohn nach unten senken. In Deutschland ist das vermutlich nicht möglich wegen diesen ganzen Regelungen, aber in so Ländern wie USA, wo man fast machen kann, was man will mit den Arbeitnehmern, da könnte das echt dazu führen, dass die Löhne ins Bodenlose fallen. Und dazwischen, wie bei einer Hantel, hast du eine ganz dünne Mittelschicht, wo Leute halt sind, die okay davon leben können. Und um das zu verhindern, es ist eigentlich ganz gut, wenn man das BGE hat als soziale Absicherung, weil wir haben jetzt jahrzehntelang in einem System gelebt, was recht überschaubar war, das konnte mit unseren jetzigen Systemen hat das funktioniert. Aber dieser industrielle Revolution 4.0 ist halt fundamental anders als die Revolution zuvor, weshalb wir auch komplett neu denken müssen, was Sozialsysteme angeht. Und da reicht es halt nicht, hier und da am Bürgergeld, also aus Hartz IV Bürgergeld zu machen. Das Kind hat einfach nur einen anderen Namen. Das funktioniert nicht. Da braucht man wirklich revolutionäre Ansätze. Aber wenn ich mir so unsere Politik ansehe, denen traue ich das nicht so wirklich zu.
Ich glaube, sobald man eine Vision hat, dann gehen sie lieber zum Arzt, gemäß Helmut Schmidt. Und dass niemand da ist, der wirklich eine Vision hat und der ein Narrativ hat, okay, da müssen wir hin, diese Entwicklung müssen wir ansteuern, diese 5- oder 10-Jahrespläne, die es zum Beispiel in China gibt. Man kann ja über China denken, was man will, aber ich habe immer schon dies für gut befunden, dass man 5- oder 10-Jahrespläne hat und weiß, okay, das ist das Ziel und jedes Jahr versuchen wir da unsere Zahlen zu erreichen und dann eben diese Entwicklung zu erreichen, unsere Ziele. Und dafür sind solche Pläne gut und ich habe das relativ selten in Deutschland oder Europa, dass man solche Pläne hat. Das ist dann eher so Agenda 2030, aber das ist alles so wischiwaschi und nicht wirklich, dass das ja sehr stark kommuniziert wird und nachverfolgt wird. Und genau da kommen wir auch schon zu dem Punkt. Also wir haben jetzt über die Notwendigkeit gesprochen, durch den Arbeitsmangel, also nicht durch den Mangel an Arbeitskräften. Auf der einen Seite vielleicht im High-End-Sektor, die Leute, die sehr, sehr gut ausgebildet sind, sondern durch den Arbeitsmangel für die Leute, für die breite Schicht von Berufen, die sich nicht automatisieren lassen oder digitalisieren lassen. Ja. Und die gesellschaftliche Auswirkung davon. Aber ich denke mir immer, dass natürlich die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland, wenn jeder jetzt sein bedingungsloses Grundeinkommen hat, keiner bildet sich weiter, ne, keiner bringt Innovation, es gibt keinen Leistungsdruck, keiner hat irgendwie die Motivation, Deutschland weiterzubringen und ein Unternehmen zu gründen. Ein Unternehmen hat ja viel mit Risiko zu tun. Und sobald man halt sein Grundeinkommen bekommt, sagt man, okay, dann habe ich jetzt, man könnte theoretisch was dazu verdienen, aber in der Theorie ist es halt so, ich bin abgesichert, ich habe keine finanziellen Sorgen, keinen Stress, keine Ängste, ich habe mehr Zeit und Gedanken für Selbstverwirklichung, für Kreativität, Kunst, jeder würde anfangen mit einem Podcast, jeder würde anfangen mit Musik auf Spotify.
Meinst du?
Bringt Deutschland, das bringt Länder einfach nicht weiter, sondern das ist einfach genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen, Innovation für Klima, für Globalisierung, für
also aber meinst du wirklich die Leute, die jetzt, sagen wir mal, Mark Zuckerberg oder Steve Jobs, Bill Gates, dass die alle ihre Unternehmen nicht gegründet hätten, wenn es ein BGE geben würde?
Wenn ich sie denke, soziale nicht, Absicherung Geld hätten, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man ein Risiko eingeht und dass man berühmt werden will, weil man einfach so
eine All-You-Can-Eat-Haltung hat. Mark Zuckerberg und Bill Gates zum Beispiel, die kommen ja aus recht wohlhabenden Elternhäusern. Zwar nicht aus Milliardärshäusern, aber denen ging es nicht schlecht. Also Armut war bei denen kein Problem, kein Thema. Und deswegen glaube ich nicht, dass das wirklich so die treibende Kraft ist, weil gerade in Deutschland, wenn man wirklich nicht arbeiten will, dann hat man gewissermaßen ja jetzt schon ein BGE, weil es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich da durchschlingeln kann durch das System. Wenn wir uns mal angucken, weniger als 1% der BGE-Bezieher werden sanktioniert. Also da kommt man schon ganz gut durchs System durch,
wenn
man es wirklich drauf anlegt.
Meinst du?
Ja, genau.
Der Bürgergeldbezieher, ne? Ja.
Und wenn wir uns den Arbeitsmarkt mal allgemein anschauen, jetzt droppe ich mal ein paar Zahlen, weil das war schon ziemlich interessant. Wir haben ungefähr 84 Millionen Menschen in Deutschland. Wenn wir jetzt mal Rentner und Pensionäre abziehen, die ja Geld vom Staat bekommen, das sind 21 Millionen. Kinder und Jugendliche, die auch dem Wirtschaft nicht zur Verfügung stehen, das sind 12 Millionen. Arbeitslose, da haben wir so um die 2,34 Millionen. Asylbewerber liegen wir bei 2 Millionen. Hinzu kommen Beamte und Leute aus dem öffentlichen Dienst, die auch vom Staat bezahlt werden, so wie das BGE das so wäre. Da sind wir bei über 7 Millionen ungefähr. Also insgesamt 44,19 Millionen Menschen, das sind 52,6% der Gesamtbevölkerung, sind Leute, die Geld vom Staat bekommen. Entweder durch Arbeit oder durch Rente, was ich ja gerade aufgezählt habe.
Ja, aber das ist ja Lohn. Jemand, der im öffentlichen Dienst arbeitet, bekommt ja den Lohn vom Staat. Du kannst ja nicht sagen, dass das BGE vergleichbar ist mit einem Lohn.
Ich meine nur, die Leute verdienen ihr Geld nicht durch die Wirtschaft, sondern kriegen es vom Staat. Und weil es ja immer so heißt, das könnten wir uns nie finanzieren. Also mehr als jeder Zweite kriegt ohnehin schon sein Geld vom Staat. Das muss man sich mal auch vergewissern. Und das... die kriegen ja ihr Geld nicht durch die Wirtschaft, also durch, wenn man jetzt in der Privatwirtschaft, im privaten Unternehmen arbeitet.
Und ja, aber trotzdem, also die Kosten, die entstehen durch das bedingungslose Grundeinkommen, die sind nur finanzierbar durch höhere Einnahmen, durch höhere Steuern und dann gleicht sich das alles wieder aus. Also wir haben wirklich hunderte Milliarden, wir haben Billionen, die das allein an Kosten frisst. Also jeder Bürger in Deutschland, ja, du hattest jetzt gesagt, ja, die Kinder und die Alten und so weiter, man muss ja wirklich vom ersten Tag bis zum letzten Tag jeden Deutschen mitrechnen, der dann 1.500, lass es weniger sein, lass es 1.200, 1.300 sein, die das bekommen jeden Monat und das muss einfach gegenfinanziert werden. Und dann haben wir auf der einen Seite höhere Steuern, die zwangsläufig erhoben werden müssen und dass letzten Endes das nur eine Umverteilung ist von, ja okay, wir haben hier öffentlich ein marketingwirksames Bild, bedingungslose Grundeinkommen, aber durch die Hintertür oder durch mehrere Hintertüren werden den Bürgern natürlich dann durch neue Steuern, durch größere Steuern, durch Steuererhöhungen, wird das Geld anderweitig eben durch Hintertüren wieder aus der Tasche gezogen. Und deswegen ist das alles einfach nur eine Panikmache, dass gesagt wird, ja, wir brauchen das BGE, wie wollen wir das umsetzen? Es wird einfach nicht umsetzbar sein, dadurch, dass es rational, wenn man rational sich die Zahlen anguckt, dass die Belastungen für die Bürger dadurch wieder so steigen, dass es das BGE ausgleicht. Und letzten Endes ist es dann nur ja, eine Bürokratieverschlankung, was dann natürlich positiv ist. Aber die enormen Kosten im Staat, die werden das Ganze wieder auffressen. Und da kommen wir eben dazu, dass zum Beispiel sich die Preise erhöhen. Wir haben eine höhere Inflation dadurch, dass zum Beispiel die Menschen von heute auf morgen in der Theorie mehr Geld haben zum Ausgeben. Und das bedeutet gleichzeitig, dass sich die Nachfrage sehr, sehr stark erhöhen wird für Produkte, für Dienstleistungen, mehr Geld im Markt ist und die Erzeugerpreise natürlich steigen, weil die sagen, okay, die Kosten sind genau die gleichen geblieben. Die Leute kaufen und kaufen und kaufen, 20%, 30% mehr Nachfrage. Wir können die Preise erhöhen, die Leute kaufen immer noch, wir können sie noch weiter erhöhen. Das führt zu einer Preisspirale, das haben wir jetzt, ne? Inflation haben wir jetzt gesehen aktuell und die letzten Jahre. Dass das einfach sehr viele Menschen sehr, sehr hart trifft und dass das BGE da die Ursache für ist, das BGE macht nichts besser für die Menschen, sondern es führt dazu, dass die Menschen noch höhere Inflation haben, noch mehr durch Steuern geteased werden? Oder
Bin ich mir nicht sicher, weil es, das BGE entsteht ja dann nicht dadurch, dass der Staat mehr Schulden aufnimmt, sondern durch Umverteilung. Also die Geldmenge im Wirtschaftskreislauf wäre die gleiche.
Wo soll das Geld denn herkommen? Also wo soll diese Erhöhung des Sozialhaushalts herkommen, was für das BGE umgesetzt wird? Also
zum einen mal muss man die Kosten streichen, die dadurch wegfallen würden. Also diese ganze Bürokratie, die da mit unserem jetzigen Sozialsystem zusammenhängt. Das ist ja ein ewiger, unfassbar langer Rattenschwanz mit die Kosten für das Agentur für Arbeit, für das Jobcenter, für die ganzen Sozialämter, für Justiz, die dann auch wegfallen würde. Also diese ganzen Ausgaben wären gestrichen. Und dann muss man sich auch nochmal angucken, wenn die Menschen so eine Absicherung haben, dann fallen, dann hat man natürlich weniger Ängste. Und wenn wir uns mal angucken, durchschnittlich hat jede Person 21,3 Tage pro Jahr Krankheitstage. Das kostet den Unternehmen 118 Milliarden Euro. Das wären auch Kosten, die wieder gesenkt werden würden.
Ja, aber die Menschen werden ja gleichermaßen krank sein. Also natürlich, es fällt ein bisschen was weg durch Stress und durch Arbeitsunfälle beispielsweise. Aber wir hören immer mehr, dass Menschen zu viel sitzen, zu viel vorm Bildschirm sitzen. Mhm. Und dass das, ne, man sagt, das Sitzen sei das neue Rauchen. Einfach eine Volkskrankheit, die sich durch die ganzen Schichten, ob arm, ob reich, die sich einfach durch die ganzen Schichten der Gesellschaft durchzieht. Und die Menschen werden mehr sitzen und weniger sich bewegen, so gesehen, so blöd wie es klingt. Und dadurch ist es nicht so, dass weniger Krankheiten entstehen. Also dadurch, dass man eben auch nicht in der Routine ist, was auch noch viele Krankheiten, ich sag mal, wegnimmt, ist das meiner Meinung nach gar kein gutes Argument, dass du sagst, ja, die Menschen arbeiten nicht mehr, dadurch fallen die Krankheiten weg. Natürlich,
nein, ich meine, dadurch haben sie weniger Angst und es gibt mehr Sicherheit und das festigt die Menschen. Wenn wir uns mal angucken, wie viele Menschen an Depressionen erkrankt sind und dadurch dauerhaft oder zeitweise oder dauerhaft arbeitsunfähig sind, da haben wir einen einstelligen Millionenbetrag von Menschen, die arbeitsunfähig sind. Also nicht alle davon haben Depressionen, aber der Anteil liegt bei ungefähr 20%. Also
du glaubst, eine Depression lässt sich dadurch verhindern, dass man eine absolute Summe von Geld überwiesen bekommt? Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen eben.
Nee, das nicht.
Dass eine Depression, ein Burnout viel tiefer liegt. Natürlich hat man weniger Stress. Möglicherweise arbeitet man auch noch in seinem alten Beruf. Das heißt, so viel ändert sich für die Leute gar nicht, weil sich einfach die, hatte ich ja gesagt, Steuern, die sich erhöhen, die Inflation, die eben stärker wird. Das heißt, die Menschen müssen dann neben dem BGE noch weiter arbeiten. Letzten Endes ist es dann einfach nur eine Vereinfachung der Sozialleistung, was wir beide halt für gut befinden, natürlich, weniger Bürokratie. Aber letzten Endes, dass sich für die Menschen nicht viel ändert, weil es nicht so eine starke Auswirkung hat,
wenn
es
eben 1.200, 1.300 Euro sind. Die Leute, die nach wie vor arbeiten, da steigt natürlich dann auch die Steuerlast. Also ab irgendeiner Summe, sagen wir mal ab 6.000 oder 7.000 Euro brutto, fangen wir bei Leuten an, die das BGE überhaupt nicht mehr bekommen würden, weil dann durch der kalte Progressionseffekt entsteht. Bedeutet, die zahlen genauso viel Steuern, wie sie BGE bekommen. Sprich, die kriegen gar kein BGE und das Geld geht wieder zurück. Also wir reden von nur einer ganz kleinen Gruppe an Menschen, die wirklich das BGE bekommen würden. Einer großen Gruppe, die das anteilig bekommen würden und wieder einer kleinen Gruppe, die es gar nicht bekommen. Wegen diesem Steuersystem, was wir haben, je mehr man verdient, desto mehr Steuern zahlt man. Und irgendwann ist die Steuern so hoch, dass das BGE damit komplett wieder zurückgezahlt wird. Das muss man halt auch im Kopf behalten. Also man darf jetzt nicht, wenn wir jetzt von 1.300 Euro pro Monat sprechen, das mal 84 Millionen rechnen. Das würde einfach zu kurz greifen. Und,
Theoretisch schon. Das, was die Kosten angeht, es wären quasi die, sehr simpel ausgedruckt, es wären die Kosten, die dem Staat entstehen, weil der Staat ist dann halt der einzige Finanzierer des Ganzen und die 84 Millionen sind die Empfänger und über die Summe ist halt nicht mehr zu diskutieren, weil das eine festgelegte Summe sein wird. Das wird jetzt nicht komplett rund sein, sondern es wird dann irgendwie ein paar krumme Zahlen haben. Aber dass man ungefähr dann in diesem Sektor 1.300 bis 1.500 Euro bekommt. Und deswegen finde ich schon, dass man das so kostentechnisch...
Wegen dem kalten Progressionseffekt wäre es halt nicht so. Aber
das hat anderen was Punkt, den ich... mit Steuern zu tun. Also die Einnahmen die Einnahmen für die Menschen wären halt die gleichen, nur dann halt das, was sie steuertechnisch wieder zurückzahlen müssten. Wobei man natürlich auch diskutieren kann, ob man überhaupt aufs BGE Steuern bezahlen muss. Oder, also glauben wir halt nicht, also ist, sagen Experten eben, dass das wenig Sinn macht, weil warum auch? Sondern dass man eben nur auf das Steuern zahlt, was man nebenbei hinzuverdient. Und das ist dann halt nicht mit dem die Ausgaben des Staates sind halt 84 Millionen mal 1400 Euro. Und kalte Progression ist das, was halt im nachfolgenden Effekt an Steuergeschichten.
Richtig, aber das muss man auch berücksichtigen. Und was mir halt auch immer wieder aufgefallen ist, seit der modernen Arbeit, also seit der industriellen Revolution, sagen wir mal, ist jedes Mal, wenn die Arbeitsbedingungen besser geworden sind, als die Sklaverei abgeschafft wurde, als die Kinderarbeit abgeschafft wurde, als die Wochenarbeitszeit immer weiter runtergeschraubt wurde, jetzt sind wir bei knapp 40, wenn die Arbeitssicherheit verstärkt wurde, jedes Mal, wirklich jedes Mal hieß es, oh, das verträgt die Wirtschaft nicht. Und was haben wir? Wir haben einen Wohlstand, den wir noch nie hatten. Wir haben ein Wirtschaftswachstum, was wir auch noch nie hatten. Wir haben modernen Konsum. Also es hat sich in den letzten 300 Jahren, wenn wir jetzt mal von der Dampfmaschine ausgehend rechnen, haben sich unsere Bedingungen, unser Leben verbessert. Obwohl
Wirtschaftswachstum das alles haben wir ja anscheinend. Wirtschaftswachstum anscheinend aktuell nicht mehr.
Ja, in diesem einen Jahr, das heißt, man muss das immer in Dekaden rechnen.
Aber natürlich, wenn man es auf langfristige Sicht sieht, kann man es eben so sagen, je weniger Arbeit, desto mehr Wohlstand, könnte man die These aufstellen. Natürlich ist das nicht Ursache-Wirkung. Dadurch, dass man weniger arbeitet, hat man mehr Wohlstand, sondern beides, also mehr Wohlstand und weniger Arbeit, sind Effekte vom gesellschaftlichen Wandel, vom Wirtschaftswachstum, von unserem Wohlstand generell, dass es auch sich gegenseitig verstärkt. Aber das heißt ja nicht, dass es auch in Zukunft so sein wird. Also das ist natürlich ein schwaches Argument, wenn man sagt, okay, es war bislang immer der Fall und jetzt machen wir genau das Gleiche und dann wird es den gleichen Effekt haben. Ist natürlich, also im positiven Sinne kann man davon sprechen, okay, wenn jetzt die Arbeit wieder reduziert wird, genauso wie es in 20, 30 Schritten vorher gemacht worden sind. Früher sind die Kinder wie die Fliegen in Fabriken, Manchester-Kapitalismus, gestorben und heute eben, ne, Kinderarbeit verboten, 40-Stunden-Woche, was der Standard ist. Und immer mehr Diskussionen eben über die 4-Tage-Woche hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht. Ja. Also natürlich kann man da positive Effekte draus sehen.
Man muss auch bedenken, es gibt ja viele Jobs, wie zum Beispiel Handwerker. Da ist der Körper mit um die 50, Mitte 50 durch, weil irgendwann kapitulieren halt die Knochen. Oder es gibt auch noch andere Jobs, die halt scheiße sind. Aber viele Jobs sind so ätzend, nicht weil sie an sich ätzend sind, sondern weil man sie so lange machen muss. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Leute haben, die das BGE bekommen, jetzt nicht mehr diese 40 Stunden arbeiten müssen, dann könnte man ja aus diesem 40-Stunden-Job zwei 20-Stunden-Jobs machen, sodass zwei Leute sich das dann teilen, dadurch halt ihr BGE plus diesen halben Lohn dann damit zurechtkommen, dann könnte ich mir vorstellen, dass solche blöden Jobs wieder an Attraktivität gewinnen, weil man sie halt nicht so ewig ellenlang machen muss. Und mir vorstellen, dass das klappen könnte. So nach dem Motto, um es ganz salopp mal zu sagen, geteiltes Leid, halbes Leid.
Ich glaube, dass es anders ist, sondern dass die wichtigen Jobs, Müllabfuhr, Straßenreinigung und so weiter, die wirklich die Menschen eher nicht machen wollen, dass die gar nicht mehr gemacht werden, weil eben die Notwendigkeit nicht besteht in einer Welt, wo das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird und die Leute, die diese Arbeit machen, sagen, okay, ich habe eigentlich Freizeit, ich brauche jetzt diesen Zuverdienst nicht mehr. Natürlich kann man dann sagen, ja, die Menschen werden das vielleicht wieder machen, weil dann irgendwann, hatte ich ja gesagt, die Anpassungseffekte eben so stark sind durch Inflation, Steuern, dass die Menschen doch wieder ihrem normalen Alltag nachgehen müssen. Und dann sind die Leute, die vorher in diesen Berufen, handwerkliche Berufe und schwere körperliche Berufe, die in den Berufen gearbeitet haben, dass sie dann wieder dort reinfinden und letzten Endes sich nicht viel ändert. Aber die Motivation ist eben deutlich weniger, dass man die Arbeit macht. Und die Menschen, muss ich einfach so sagen, ich glaube, die Menschen würden fauler werden, wenn sie finanziell abgesichert werden. Man kann natürlich sagen, gut, sie werden kreativer, aber ich glaube, dass eben es sehr, sehr starke Einbußen für die Wirtschaft hat, für die Verringerung an Produktivität, da das einfach wahnsinnig viel wegfällt, dadurch, dass man diese, so neoliberal, wie es leider klingen mag, aber dadurch, dass man den Leistungsdruck nicht mehr hat, dass viele Menschen eben dann nicht mehr diese Tätigkeiten machen müssen. Also auch aus positiver Sicht natürlich. Aber wenn man es gesamtgesellschaftlich sieht, fallen eben wirklich viele, viele Jobs weg, die wahnsinnig wichtig sind. Deswegen ist eben ein Kompromiss, den ich auf jeden Fall da anfügen muss, um jetzt nicht zu kalt zu klingen, dass einfach mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen da sind für die Jobs, die wirklich wichtig sind. Dass man nicht sagt, okay, wir speisen die Menschen ab, die werden alle arbeitslos durch Digitalisierung, Automatisierung. Wir speisen sie ab mit einem bedingungslosen Grundeinkommen und hoffen, dass sie nicht protestieren. Ja, letzten Endes wäre es besser, wenn man ihnen bessere Gehälter gibt, dass sie diese Jobs trotz BGE eben noch machen wollen. Finde ich einen wichtigen Frage. Punkt, dass man da so einen Kompromiss sieht.
Ja, als wir damals klein waren und im Kindergarten waren, da wurde uns ja salopp gesagt der Arsch nachgetragen und wir mussten uns um nichts kümmern. und muss noch keine Gegenleistung dafür bringen. Was ja im Grunde sowas wie ein BGE ist und für uns wurde gesorgt und gut ist. Haben wir da nur rumgesessen und gewartet, bis wir nachmittags abgeholt werden? Nein, wir haben mit der Umwelt interagiert. Und da frage ich mich immer, warum wird das den erwachsenen Menschen abgesprochen? Dass das nicht auch sein kann. Warum glaubt man automatisch, dass man faul ist, wenn man erwachsen ist.
Das ist auch ein gutes Argument. Ich glaube, dass man das natürlich sieht. Man schläft 8 Stunden, man arbeitet 8 Stunden und das, was die Menschen, man selber, wir wollen uns da gar nicht ausnehmen, wenn man die 8 Stunden, die man dann am Tag über hat, dass man die nicht so investiert, wie man sie eigentlich investieren sollte. Also Netflix ist ja nicht umsonst so berühmt, weil die Menschen das nicht gucken, sondern Netflix ist so erfolgreich, weil viele Menschen einfach vor irgendwelchen Serien und Filmen dahin vegetieren und sich nicht weiterbilden. Also wie gesagt,
ja, weil sie nach 8 Stunden Arbeit ausgelutscht sind und sich irgendwie mal abschalten wollen.
Ja, was macht man im Urlaub? Also ich glaube, dass man im Urlaub, wenn man 2 Wochen Urlaub nimmt, dann ja, fährt man umher, macht man wirklich Urlaub in einem anderen Land vielleicht. Mhm. Oder man ist einfach so mit sich, mit dem Regenerieren beschäftigt, mit dem Ausruhen, dass man eben nicht mehr sich weiterbildet, dass man keine neue Sprache lernt, dass man nicht die neue App erfindet, besonders innovativ ist oder sich halt weiterbildet, sondern dass man einfach froh ist, in der Welt des BGE, wo man eben nicht mehr arbeiten muss, wo man sich so gesehen einen guten Lebensstandard leisten kann, dass man einfach abgesichert ist und keine Ziele mehr im Leben hat, weil ja die Ziele erfüllt sind. Also wir wollen ja Glück, wir wollen ja Ruhe, wir wollen ja Zufriedenheit. Und ich glaube, dass das eben durch die Zahlung des bedingungslosen Grundeinkommens eben zum gewissen Punkt in der Theorie erfüllt ist und dass das kein Zustand ist, der unbedingt für eine Wirtschaft, für eine Volkswirtschaft, für eine Gesellschaft so vorteilhaft ist.
Weiß ich nicht. Also wenn ich mir mal die ganzen Jobs angucke, oder fangen wir mal mit Entrepreneurs an. Wenn man sich anguckt, was deren Motivation war, da hat keiner gesagt, weil wir haben ja jetzt schon das BGE, beziehungsweise früher Hartz IV, da hat ja keiner gesagt, ach nö, das habe ich, nee, dann erfinde ich lieber keine App oder gründe einfach ein Unternehmen, um damit Erfolg zu haben, weil ich habe ja
das Hartz IV. Ja, du redest da von der Speerspitze der Innovatoren und der Start-up-Gründer.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das abnehmen
die
1%, würde.
Aber die breite Mittelschicht, die ist eben sehr träge und würde sich nicht in dem Maße weiterentwickeln, weil es die Notwendigkeit
nicht
gibt.
Nicht von sich auf andere schieben, ne?
Nein, das sage ich auch nicht. Also ich würde mich immer weiterbilden. Gut, das lässt
sich
jetzt leicht sagen.
Aber warum sprichst du das jetzt anderen ab?
Ja, weil das meine Erfahrung zeigt, dass ich glaube, dass viele Menschen nicht die Notwendigkeit sehen oder sagen, dass sie zufriedener sind als andere. Deswegen machen wir ja zum Beispiel diesen Podcast, um uns selber weiterzuentwickeln und selber einen Spiegel vorzuhalten und sagen, hier ist man richtig oder ist man falsch. Und dass man einfach einen gewissen extra Aufwand rein investiert in etwas, in sich selber.
Und aber meinst du, den hätte ich nicht gegründet, wenn ich meine, wir haben ja schon das Hartz IV und das hat mich auch nicht abgeschreckt, diesen Podcast zu gründen. Genauso wenig, wie es mich abgeschreckt hat, damals, als ich mit einem Kumpel uns mit einem IT-Startup selbstständig machen wollten. Das waren ja alles keine Abschreckungsgründe, sondern wir fanden die Idee cool und wollten daran arbeiten. Und das gilt für alle Gründer,
Aber das ist ja kein Job in dem Sinn. Also wir haben ja nichts Neues erfunden, wir sind keine Innovatoren, sondern wir beschäftigen, also das ist Selbstverwirklichung, was wir hier machen. Und wenn jeder Mensch sich selbst verwirklicht, dann haben wir einen Haufen von Künstlern und von Malern und von Musikern, die alle sich selbst verwirklichen, ihre eigene kreative Ader ausleben lassen.
Aber man darf jetzt Kreativität nicht nur auf diese künstlerischen Berufe anwenden. Also Kreativität bedeutet ja die unkonventionelle Denkweise. Und das kann man auch Ingenieurswesen, ist das zum Beispiel unfassbar wichtig. Oder Einstein hatte mal gesagt, Logik bringt mich von A nach B, aber Fantasie überall hin. Und um sowas wie die Relativitätstheorie zu entwickeln, dafür braucht man Kreativität. Und deswegen denke ich, das kannst du auf alle Bereiche anwenden. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir uns mal die ganzen Jobs angucken, die meisten ergreifen Jobs, an denen sie wirklich Interesse haben. Ich glaube nicht, dass irgendeiner Arzt, Polizist, Anwalt, Richter etc. geworden ist, weil er sonst nicht wusste, was mit sich anzufangen.
Die meisten Menschen ergreifen Jobs, weil sie das wollen. Oder das würde ich kritisieren und das würde ich in Zweifel ziehen, weil Jobs eben ganz oft gesehen werden mit gleiches Freitag, ich kann zum Glück, habe wieder Wochenende. Wie oft hat man den Spruch schon gehört? Mhm. Und die Leute, die wirklich Spaß an ihrer Arbeit haben, die würden solchen Satz ja nicht von sich geben, sondern die sagen, oh, es ist Freitag, es ist Wochenende, aber nicht mit so einer erleichternden Haltung, oh, ich habe die 5 Tage Arbeit hinter mir. Deswegen würde ich das erstmal in Zweifel stellen. Ich würde zumindest sagen, dass es 50-50 ist. Die einen machen den Job wirklich, weil sie ihn mögen und weil sie ihn lieben vielleicht, aber dass mindestens die Hälfte sagt, ja, ich mache diesen Job aus einem Grund und das ist die Gehaltsabrechnung am Ende des Monats, also ausschließlich monetäre Gründe und extrinsische Gründe. Die intrinsischen maximal die Hälfte. Also ich glaube eher weniger, dass man das Privileg hat, dass man einen Job macht, den man liebt und wo man nicht von ins Wochenende will, sage ich mal. Das ist sehr gering und vielleicht selten und die Leute, die dieses Privileg haben, die sollten sich glücklich schätzen. Aber wie gesagt, nicht von sich auf andere schließen, letzten Endes weiß man es nicht. Und da komme ich, glaube ich, zu dem wichtigsten Punkt der Ergebnissicherung. Es würde Sinn machen, dass man das BGE teilweise einführt. Man spricht immer von schrittweisen Einführungen durch Pilotprojekte. Mhm. Zum Beispiel, dass man teilweise Sozialleistungen nimmt oder das hört man ganz oft in Finnland zum Beispiel, dass es Sinn machen würde, das BGE, was halt Vor- und Nachteile bringt oder birgt, dass man das möglicherweise in einer Region oder in einem sozialen System, in einem Staat ausprobiert. Und sagt, was sind jetzt die Vorteile und Nachteile? Es wurde ja schon oft ausprobiert. Letzten Endes haben wir beide recht mit unseren Vor- und Nachteilen. Viele Leute wurden abgesichert, weniger Depression, weniger Burnout, weniger Stress. Dadurch, dass die Lebensmittel, die Wohnung, alles gesichert war. Auf der anderen Seite glaube ich, dass eben die Produktivität und die Innovationskraft und Neudenken und neue Wege gehen, dass die Notwendigkeit durch den geringeren Leistungsdruck eben abnimmt. Und dass es deutliche Nachteile insgesamt hat. Und diese Pilotprojekte sind eben so angelegt, dass natürlich die 100 Leute, die ausgewählt werden, die wollen ein gutes Beispiel sein und denken sich besonders was aus. Deswegen, Pilotprojekte sind auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite natürlich nicht unbedingt repräsentativ, weil wenn es alle machen würden, dann gäbe es keine Leute mehr, die sich besonders hervortun wollen und um die Statistik irgendwie besser zu machen, dadurch, dass sie sagen, ich bin jetzt einer von den 100 Ausgewählten oder Auserwählten, ich möchte mich jetzt unbedingt hier hervortun und gründe die neue App, das neue Unternehmen, bin ein Startup-Gründer, dass das eine Möglichkeit wäre, aber eben kann man auch da nicht wirklich rauserkennen, wie sich die Gesellschaft und wie sich die einzelnen Personen verändern würden, wie es sich entwickeln würde.
Okay. Also ich bin felsenfest der Überzeugung, dass es eine Veränderung braucht im Sozialsystem für die nächsten Jahrzehnte, dass unser jetziges System da nicht funktioniert, weil die Veränderungen einfach auf dem Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft zu groß sein werden. Wie das am Ende aussieht, das wird uns die Zeit zeigen. Ich halte sehr viel von der Idee des relativen BGE. Also, dass man sich halt, wie ich am Anfang gesagt habe, so Credits anrechnen lassen kann, sodass man da mehr bekommt als andere. Aber dass jeder halt selber entscheiden kann, ohne Zwang, ohne Sanktion, wie er da mehr aus sich rausholt. Und dass man halt so durch monetäre Anreize dadurch motiviert wird. Und der wichtigste Punkt ist, es ist ein wichtiger Schritt für Selbstbestimmung. Denn ich bin nach wie vor der Meinung, im Zwang stirbt der freie Wille und dass der freie Wille ein sehr hohes Gut ist. Und das BGE soll ja nicht anstelle von Arbeit kommen, sondern zusätzlich, dass die Leute mehr Freiheit, mehr Planungssicherheit haben, tätig zu werden. Und ich sehe eher das Gute in den Menschen, dass die allermeisten wirklich aktiv werden. Und ich sag mal so, die dann wirklich gar nichts machen, die zahlen ja immer noch so insofern Steuern, dass sie ja durch die Mehrwertsteuer halt Steuern zahlen. Und je weniger Einkommen man hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nahezu 100% seines Einkommens ausgibt. Und damit zahlt man ja auch wieder Steuern und kurbelt die Wirtschaft an. Das muss man auch noch berücksichtigen. Und ich bin nach wie vor dafür und bin auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft dazu bringt. Und ich bin natürlich an der Stelle auch gespannt, was unsere Zuhörer dazu sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Lasst uns das unbedingt mal in den Kommentaren wissen. Wir würden uns freuen, wenn wir da mit euch weiter diskutieren können, wie eure Ansichten sind. Und vielleicht habt ihr eine komplett neue Idee. Falls euch auch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und teilt sie mit euren Freunden. Und um keine Folge mehr zu verpassen, lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Vielen Dank fürs Einschalten und Marian, wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Thema wieder.
Genau, wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Kevin, mach's gut, ciao.
Genau, mach's gut und das erstmal dazu.